Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit baten die Apostel den Herrn: Stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte: Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen: Nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir etwas zu essen, gürte dich, bediene mich. Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Evangelium Jesu Christi. Ja, stärke unseren Glauben. Ich glaube, das hat jeder von uns auch schon mal irgendwie gebetet. Es ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, ja. Auf jeden Fall, was Jesus den Aposteln oder auf diese Bitte hin erwidert, das ist schon ziemlich herb. Er sagt ihnen: Wenn ihr auch nur so viel Glauben hättet wie ein Senfkorn, das kleinste Korn, also sozusagen die kleinste Währung für Glaube, dann könntet ihr und so weiter. Aber sie können natürlich nicht. Also haben sie auch nicht mal die kleinste Münze an Glauben. Das heißt eigentlich keinen. Zumindest gibt es da anscheinend unterschiedliche Verständnisse bei den Aposteln und bei Jesus, was Glaube angeht. Ich mir überlegt, wann bete ich denn stärke meinen Glauben? Also zum Beispiel, wenn ich vor einer Aufgabe stehe und mich nicht stark genug fühle, die zu machen, und oder wenn ich selber so verzagt bin und also es fehlt mir an religiöser Inbrunst, es fehlt mir an Sehnsucht, es fehlt mir an Frieden, an dem Gefühl von Geborgenheit, oder also ich fühle mich dann eher mickrig, vielleicht auch minderwertig, dann auf jeden Fall irgendwie dem Leben nicht gewachsen. Das kann sein, eben angesichts einer vor mir liegenden Aufgabe, also dem Vers geht voran, die Aufgabe zu vergeben, das ist auch was, da kann man sich die Zähne ausbeißen und es nicht hinkriegen. Oder umgekehrt, ich habe was gemacht und hat nicht gut geklappt. Ja, dann, oder es hat auch gut geklappt, aber ich bin halt erschöpft und dann bin ich auch irgendwie mickrig beieinander. Stärke meinen Glauben. Ja, aber er tut's nicht. Er versorgt mich nicht. Das hätte ich gerne, versorgt zu werden. So ein bisschen gepampert, wie das bei den Eltern halt. So eine tröstende Hand durchs Haar oder irgendwie. Und ja. Nö, das macht er nicht. Im Gegenteil, er erzählt ihnen eine Geschichte von einem Sklaven, die wohl aus dem Leben gegriffen ist. Nehme ich an, so war das damals, zur Zeit Jesu auf dem Land ganz bestimmt. Also der Sklave, der muss halt seinen Job machen, pflügen oder das Vieh hüten. Und wenn der vom Feld kommt, dann ist er natürlich müd. Aber der Herr wird jetzt ihm nicht da einen großen Bahnhof bereiten und sagen, ja, ist ja toll, dass du den Pflug heute bewegt hast, ja. Sondern der Job geht weiter, der muss jetzt den Herrn bedienen, den Herrn versorgen. Und wenn er auch das, wenn er alles gemacht hat, dann kann er auch sich selber versorgen. Also da kommt niemand und versorgt ihn, sondern das kann er gefälligst selber tun. Ja, und das ist irgendwie die Botschaft an die Jünger. Auch wenn ihr euch mickrig fühlt, macht halt euren Job. So, macht ihn halt mickrig. Unnütz steht ja da. Könnt euch ruhig unnütz fühlen. Das ist gar nicht verkehrt. Ja? Irgendwie scheint das was zu haben mit dem Unnütz. Das stört nicht. Macht's halt, wie es geht. Wenn es mickrig ist, ist halt mickrig, aber es gibt halt solche und andere Tage. Mit dem Unnütz, das ist, was den Sklaven angeht, ist das überhaupt nicht daneben. Weil damals war, also gerade auch durch die Römer, ich habe ja schon gesagt, die haben sich die Besatzung von den Besetzten bezahlen lassen, und es gab auf dem Land wirklich Armut damals. Ja, die Landbevölkerung, die hat gedarbt. Da, ihr kennt ja das Gleichnis von den Arbeitslosen, die da, von den Taglöhnern, und dann sind welche auch noch zur 11. Stunde übrig. Die haben keinen Job gefunden. Also es war schon was, wenn man überhaupt einen Job gefunden hat. Also wenn man jemandes Taglöhner oder wie hier jemandes Sklave war. Es gab genug zur Auswahl. Also man konnte da, auch wenn man sich nützlich gemacht hat, man war da leicht austauschbar. Und auch wenn Gott sozusagen für seinen Dienst Menschen braucht, aber wer nicht mitspielt, der findet einen anderen Weg. Ja, es ist nicht so, dass man unersetzbar wäre. Vielleicht, also das ist ja schon ein bisschen, das ist schon herb, ne? Wo wir doch so gerne wichtig wären. Das ist vielleicht für uns das Wichtigste im Leben, dass wir irgendwie anerkannt werden und Erfolg und Leistung, und wir legen uns krumm. Das dient dazu, dass man uns sieht, dass man wahrgenommen wird und dass dann jemand sagt, ah, das hast du, Mensch, ist ja toll, wie du das gemacht hast, ja, so. Also das trifft schon einen erheblichen Nerv. Und das genügt auch nie. Also die Münze der Anerkennung, die verliert schnell, da ist die Inflation hoch. Da braucht man dann wieder mehr, da braucht man wieder mehr an Versorgung, mehr an Glauben. Mehr an Zuwendung, mehr an Bestätigung. An der Stelle, was jetzt den Dienst angeht, kommen wir auf die Lesung zurück. Also der Paulus hat es auch versucht mit dem Mehr. Nimm mal den Stachel weg, ich möchte mehr von der Gnade haben und nicht da schwach, möchte Stärke, nicht Schwäche. Und versteht, meine Gnade ist dir genug. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da, wo wir uns ungenügend fühlen und dann oft halt das Gefühl haben, die ganze Welt findet uns ungenügend, da sagt Gott, also Entschuldigung, auch wenn du dich ungenügend fühlst, mir genügst du. Mir fehlt nichts an dir, ist alles bestens. Du brauchst nicht mehr, ist ein Irrtum. Und Paulus scheint es dann geradezu zu entdecken. Da, wo ich schwach bin, bin ich stark. Also mir fallen zwei Sachen ein, wie man das verstehen kann. Wenn man sich stark fühlt, dann ist man nicht mehr so genau darauf angewiesen zu gucken, was jetzt die Situation ist und was jetzt die anderen wollen, weil man irgendwie erfüllt ist von seiner Stärke und denkt, ah, das, was da jetzt auch kommt, das kriege ich hin. Ja. Und erhöht damit die Chance, andere zu übergehen oder Widerspruch zu erzeugen. Oder es gibt ja das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall, also dann doch irgendwie zu fallen. Und das andere ist, ja, dann produziere ich mich halt selbst und verstelle damit eigentlich Gott. Es gibt im ersten Korintherbrief, schreibt Paulus, als ich zu euch kam, da kam ich mit Furcht und Zittern und hatte nur die Botschaft vom Kreuz. Also dieses Bewusstsein der eigenen Schwäche ermöglicht, verstellt jedenfalls nicht das Handeln Gottes. Und wenn wir nochmal an die Bergpredigt denken, an die Antithesen, also wie man anders sich verhalten soll, dann sind die immer damit verbunden, dass es um so ein Stück Zurücknahme des eigenen Ich geht. Ja. Also wenn ich nicht wieder vergelten soll, dann muss ich mich mit meiner Gekränktheit zurücknehmen. Wenn ich vergeben soll, muss ich mich mit meiner Gekränktheit zurücknehmen. Wenn ich meine Frau nicht entlassen soll, dann muss ich bei mir selber gucken, was ist denn mein Teil an der Sache. Wenn ich keinen Meineid schwören will beim Geschäft, sondern also aufrichtig handeln, dann muss ich riskieren, einen Vorteil zu vergeben. Also das hat immer einen Moment der Entsagung. Und da ist es die Entsagung auf die eigene Stärke und ich kann und ich mache. Mit Furcht und Zittern. Aber irgendwann gestern Abend ist mir eingefallen, wenn man das mit dem Unnütz mal gefressen hätte, das wäre super. Da kann man machen, was man will. Ja, da kann man so ein bisschen mitarbeiten, dann hat man nimmer das Korsett des Funktionieren müssens an und des Erreichen müssens und des sich also bestätigen müssens und so weiter. Sondern da ist so eine Freiheit, das kriegt dann so was Spielerisches. Eigentlich ist das ein großes Glück. Es erinnert mich an, es gibt im Buddhismus so ein Gedicht, Zyklus von 10 Bildern vom Ochs und seinem Hirten. Und das vorletzte Bild ist, da geht es um den Fluss, der fließt, wie er fließt. Und die Büsche, die blühen, wie sie blühen, will sagen, die Fluss und Büsche, die leben irgendwie so von innen heraus, nach ihrem eigenen Gesetz. Die müssen nicht sagen, wenn jetzt der Wind weht, oh, jetzt muss ich aber meine Zweige hier streng, also aufrecht, damit die sich nicht beugen oder sowas. Und der Fluss, wenn da ein Stein drin liegt, der muss nicht sagen, oh je, was mache ich jetzt, das kann ich ja nicht gleichmäßig fließen, fließt halt drumherum. Also das ist so die Möglichkeit, nach dem eigenen inneren Gesetz zu leben, statt nach dem Korsett des du musst, du sollst, gut wäre und so weiter. Vielleicht ist es sogar so, dass genau das der wahre Dienst ist, am Evangelium oder am Reich Gottes. Und worum es ja immer auch, also ich habe schon gesagt, es geht uns immer um Bestätigung, vielleicht könnte man auch sagen, um Zugehörigkeit, irgendwo daheim zu sein, dazuzugehören, seinen Platz zu haben. Und der unnütze Knecht als Knecht, der hat seinen Platz. Der gehört wohin? Der hat seine Heimat. Also diese Kombination von Zuhause sein, zugehören und sein dürfen, wie ich bin, nach meinem inneren Gesetz leben dürfen. Leben so, wie der Fluss eben fließt, wie er fließt. Und die Blumen blühen, wie sie blühen. Die einen so, die anderen anders. Und der Schlüssel ist, zu lernen, mit seiner Schwachheit zu leben und dennoch zu tun, was zu tun ist.